Welche Auswirkungen hat der Iran-Krieg auf die Weltwirtschaft und wie geht es jetzt mit Gold und Silber weiter? Darüber spreche ich mit dem Börsen- und Edelmetallexperten Thomas Bachheimer. Schönen guten Tag, Herr Bachheimer. Vielen herzlichen Dank erstmal für Ihre Zeit.
Ja, grüß Gott und danke für die Einladung.
Die Fundamentaldaten sprechen weiterhin klar für Edelmetalle. Inflation, Staatsverschuldung und Rohstoffknappheit werden aufgrund des Iran-Kriegs sogar massiv zunehmen. Warum nun aber sind Gold und Silber seit Beginn des Kriegs auf Talfahrt? Haben die Edelmetalle, wie manche Medien ja behaupten, ihre Rolle als Krisenschutz nun endgültig verloren?
Naja, lass uns mal mit der Talfahrt beginnen. Es ist einmal so, wir hatten ja ein fulminantes 2025er Jahr mit 70% Gewinnen und es kommt natürlich dann zu Gewinnmitnahmen. Die Ölpreise haben natürlich dafür gesorgt, dass wir Zinserhöhungen bekommen. Diese Zinserhöhungen wiederum sorgen für Rezessionsängste und ich durfte es in Ihrem Sender ja schon einmal erklären, bei Rezession, was wird verkauft, wenn die Leute plötzlich Bargeld haben. Das, was am meisten Gewinn gebracht hat und das, was ich am leichtesten loswerde. Und bei Beginn von Rezession sind die Edelmetalle eben diese Superfunktion von ihnen, dass sie the most marketable product on planet sind, ist eben ein Nachteil, weil das wird zuerst verkauft und das nimmt jeder an in einer Krise. Und dadurch hat man sehr viel verkauft und dadurch kam es dann zu den Preisrückgängen. Man muss aber noch dazu sagen, es wird aus der Türkei vermeldet, die waren ja sehr aggressive Käufer im Gold, die Zentralbank. Und die haben anscheinend jetzt schon einiges losgeschlagen an Gold, weil sie die Gewinne mitnehmen wollten. Anstatt ihre Geldpolitik zu reparieren oder ihren Größenwahn geopolitisch, haben sie halt lieber einmal ein Schnäppchen gemacht. Und ich glaube, das druckt am Markt da ziemlich eine. Zur Schutzfunktion. Die Edelmetalle haben natürlich nicht ihre Schutzfunktion verloren. Verloren haben maximal die Marktteilnehmer ihre Nerven jetzt. Und die Medien tun dasselbe dazu. Sie verlieren die Nerven und sie schreiben das Gold wie immer runter, weil je mehr du runterschreibst, desto mehr Bankeninserate bekommst du. Auf 1TV ist eine Ausnahme. Wir machen jetzt ein Edelmetall-Interview. Und ja, es ist... Das Ganze ist ein Lehrstück darüber, wie die Finanzmärkte eben funktionieren. In der Panik verkaufen die Leute nicht das Vernünftigste, sondern sie verkaufen das, was als erstes loswerden wollen oder loswerden können. Und das Entscheidende dabei ist, der Preis ist jetzt kurzfristig gefallen, aber die Begründung, die Fundamentale, wie Sie schon gesagt haben am Anfang des Gesprächs, ist ja umso stärker geworden. Der Krieg verteuert die Energie, er belastet die Lieferketten und erhöht den Inflationsdruck und schwächt das Wachstum. Also ich sehe natürlich jetzt nicht diese Goldpreiskrise, wie sie die anderen sehen.
Das sind schon mal sehr interessante Einschätzungen, Herr Bachheimer. Die physische Nachfrage nach Gold und Silber ist ja unverändert hoch. Sie haben es uns bestätigt. Wer bzw. was aber treibt die Kurse jetzt nach unten? Muss verkauft werden, um andernorts Verluste abzudecken oder lässt sich woanders momentan einfach mehr Geld verdienen? Wie schätzen Sie das ein?
Ja, in Erweiterung zu dem, was ich vorher gesagt habe, wenn die Leute Margin brauchen, kann man natürlich auch davon ausgehen, dass Verluste gedeckt werden. Wenn Märkte unter Stress geraten, natürlich wird dort verkauft, wo ich noch einen Gewinn habe, ist auch klar. Und dann kommt noch der zweite Punkt dazu. Der Papierpreis wird natürlich an Terminbörsen gemacht und das westliche Währungssystem konnte mit diesen Goldpreisen ja nicht umgehen. Und dadurch wurden die diversen Marktteilnehmer schon motiviert, auch von staatlichen Strukturen her, auch von Zentralbanken her, ordentlich am Papier draufzuhauen. Leider Gottes ist es so, das wird sich aber demnächst ändern, aber es ist nicht Angebot, Nachfrage, preisbildend, sondern das, was die Börsenjunkies da mit Papiergold machen, ohne irgendeine Deckung dahinter zu haben.
Sie selbst leben ja in Dubai. Welche Auswirkungen hat aktuell der Iran-Krieg für die arabischen Staaten am persischen bzw. arabischen Golf? Angeblich hat ja bereits die Kapitalflucht begonnen. Könnten Dubai bzw. die Vereinigten Arabischen Emirate gar ihre Rolle als sicherer Finanzplatz verlieren? Wie schätzen Sie das ein?
Vorweg einmal, na, das glaube ich nicht. Der Krieg ist natürlich jetzt, das ist kein kleinerer Betriebsunfall, sondern das ist schon ein bisschen ein Stresstest. Das muss man schon sagen. Flugausfälle, Sie haben es ja selbst verspürt, auch vorsichtigere Investoren und Kapitalumschichtungen, vor allem die indischen Player hier, die sind relativ rasch mit Kapital auch abgehauen. Und Aktien- und Immobilienmärkte in Dubai zeigen natürlich Ermüdungserscheinungen. Und der Mythos der absoluten Unberührbarkeit, der ist höchstwahrscheinlich ein bisschen angekratzt. Aber zwischen nicht mehr unberührbar und ein sicherer Finanzplatz, gemessen an dem, was im Westen abspielt, ist halt ein großer Spread. Nämlich, man muss nämlich erwähnen, was Dubai ja so groß gemacht hat. Das waren ja nicht die Influencerinnen mit den aufgespritzten Lippen oder die Ferrari-Fahrer. Dubai hat nämlich ganz was anderes. Dubai ist extrem resilient. Die geografische Lage zwischen Europa, Afrika und Asien, die kannst du nicht wegdiskutieren. Das wird immer bleiben. Und sobald dann das Ganze hier abgeebbt ist, dann wird das Ganze wieder sehr stark werden, allein aufgrund der geografischen Lage. Aber es kommen noch die Rahmenbedingungen dazu. Es sind geringe Steuern. Es ist eine sehr starke Infrastruktur mittlerweile vorhanden. Und die Regierung, anders als die unsere in Österreich, die extrem schnell auf Krisen reagieren kann. Kurz gesagt, das Dubai ist kein starres System, sondern ein flexibles Geschäftsmodell. Und das wird es auch bleiben. Und ich glaube, dass der Golf sogar gestärkt aus dieser Krise hervorgehen wird, weil der amerikanische Einfluss, das ist eine persönliche Einschätzung, was ich hier so höre auf der Straße auch, der amerikanische Einfluss am Golf wird sehr stark zurückgehen.
Ich bin da ganz Ihrer Meinung und auch komplett überzeugt davon, dass die Emiratis sich da nicht ins Boxhorn jagen lassen, wenn man das mal so sagen darf an dieser Stelle. Und wie Sie es ja auch schon sagen, sehr gestärkt aus dieser ganzen Krisensituation hervorgehen werden. Ja. Herr Bachheimer, am Montag kam es ja kurz vor der Ankündigung Trumps zu Verhandlungen mit dem Iran. Also die scheinen zu beginnen, wieder einmal zu verdächtigen Kursbewegungen an der New Yorker Börse, offener Insiderhandel an der Wall Street, regelmäßige Kursmanipulationen an der Comex. Ist das westliche Finanzsystem jetzt endgültig am Ende?
Am Ende würde ich es noch nicht sehen, aber es ist durchaus in einem Zustand fortgeschrittener moralischer Verwesung. Am Montag haben die Märkte nämlich heftig auf eine Aussage von Trump reagiert und ich war ja 20 Jahre lang Börsenhändler und normal siehst du das zuerst an den Rohstoffbörsen, weil irgendwer immer besser informiert ist. Aber ich habe eine Stunde lang gebraucht, um herauszufinden, warum die Ölpreise fallen und die Edelmetallpreise raufgegangen sind. Das war, also da sieht man schon, dass eine einzelne politische Aussage das gesamte Weltfinanzsystem derartig verändern kann. Das ist unglaublich und daran riecht man schon die Verwesung. Ob es einen offenen Insiderhandel gegeben hat, kann ich jetzt hier, ich habe keinen Beweis dafür, aber es riecht sehr stark danach. Aber alles im Allen gesagt, die Nervosität und die Abhängigkeit von politischen Aussagen auf ein globales Weltfinanzsystem, das macht das Ganze schon ziemlich irgendwie ja dem Ende sich nähernd.
Zahlreiche Analysten vermuten, dass hauptsächlich wirtschaftliche Motive hinter dem Angriff auf den Iran stecken, während die einen ja, neue Handelsrouten über Grönland bzw. nach Indien ins Spiel bringen, sprechen andere direkt von der Errichtung einer neuen Wirtschaftsordnung. Führen die Kampfhandlungen letztlich, zumindest wirtschaftlich, zu einer neuen Aufteilung der Welt?
Ja, wir erleben die Neuaufteilung der Welt, aber nicht durch den Krieg, sondern das ist ja schon vorher passiert. Und diese Neuaufteilung, die geschieht natürlich nicht im Weißen Haus oder in Brüssel, sondern die geschieht über Energie- und Transportkorridore, über Zahlungswege und über die Rohstoffkontrolle. Hier haben andere Gruppierungen jetzt das Zepter übernommen. Und der Krieg gegen den Iran trifft nicht irgendein Land, sondern den Knotenpunkt hier. Wie gesagt, man spricht ja hier vom Nahen Osten, aber inklusive Iran ist es dann der Mittlere Osten. Das ist ein Weltzentralpunkt und wir dürfen eins nicht vergessen, Iran und Vereinigte Arabische Emirate sind BRIC-Staaten. Saudi-Arabien ist ein sehr starker Bündnispartner und die Straße von Hormuz, aber die ist in österreichischen Medien ohnehin schon genug diskutiert worden. Aber der Westen versucht natürlich Kontrolle über diese Routen und über die Energiepreise und die Finanzarchitektur zu behalten. Gleichzeitig sind aber die anderen Blöcke wie die BRICS und die Shanghai Corporation, bieten die Alternativen auf mit anderen Abrechnungsverträgen, anderen Währungsreservehaltungen und mehr Rohstoffsouveränität. Und das ist jetzt natürlich jetzt seit 3 Wochen keine saubere Neuordnung der Welt, sondern eher ein globales Umgruppieren unter Beschuss. Und abschließend lassen Sie mir noch den einen Satz sagen. Wenn Iran als Teil der BRICS-Staaten ein Kriegspartner ist, dann ist dieser Krieg weniger ein Zufall als ein Signal. Wer am neuen System baut, der bekommt nämlich Besuch vom alten System. Aber das wahrscheinlich nicht mehr lange.
Herr Bachheimer, immer lauter wird ja inzwischen auch die Möglichkeit diskutiert, dass die USA ihre explodierende Verschuldung durch eine massive Aufwertung bzw. Höherbewertung ihrer Goldvorräte ausgleichen könnten. Was ist denn dran an dieser Theorie und welche Auswirkungen hätte das auf den Goldpreis bzw. die Weltwirtschaft?
Naja, was dran ist, also diese Theorie ist zumindest einmal nicht absurd, spätestens seit sich eben diese neuen globalen Bündnisse des Südens und Ostens eben bilden, ist die Fed unter Zugzwang. Jetzt hat die Fed aber noch um 42,22 US-Dollar die Unze Gold im Safe und das beträgt jetzt, wenn man es ausrechnet, 11 Milliarden Dollar. Jetzt haben wir aber einen Preis von 4.500, also das ist 12-fache. Und das könnte man natürlich so neu bewerten, dass die Amerikaner die US-Bilanz insgesamt gesehen, jeder Buchhalter verzeiht mir jetzt, aber ich sage das jetzt einmal globaler, insgesamt gesehen besser dasteht und man sich wieder neu verschulden könnte. Ja, und das ist jetzt keine Spinnerfantasie, sondern das ist einmal ein buchhalterischer Sachverhalt. Aber jetzt der entscheidende Unterschied kommt erst. Eine Neubewertung würde ja nichts retten. Genauso wie die Türken jetzt diesen Fehler machen. Sie können ja die Schulden erstens nicht wegzaubern und zweitens kann man sie, oder man kann sich nur bilanziell ein bisschen Luft verschaffen, aber es ersetzt doch nicht eine richtige Geldpolitik, es ersetzt keine Haushaltsdisziplin, keine Schulden, keine Neuverschuldung und keine Produktivitätsschaffung. Also das ersetzt eine Neubewertung nicht. Generell ist das fürs Gold natürlich eine super Sache. Gold rückt dann in die Betrachtungsweise der gesamten Menschheit ein bisschen, wird mehr wertgeschätzt werden. Und natürlich, es muss jetzt nicht die Goldpreise explodieren, aber wir werden sicher langsam, aber stetig einen wesentlich höheren Goldpreis, und da sprechen wir jetzt von einer Verzehn- bis Verzwanzigfachung, sehen. Sollte denn das der Fall sein?
Da haben Sie quasi jetzt auch zum Abschluss noch meine Frage vorweggenommen, ob es sich tatsächlich lohnt, weiterhin in Gold und Silber zu investieren. Ich denke, das können sich unsere Zuschauer nach diesen ausführlichen Schilderungen von Ihnen auch selber beantworten. Trotzdem möchte ich es natürlich gerne noch mal final auf den Punkt bringen. Soll man seine Edelmetalle jetzt behalten oder abstoßen? Welche Tipps und Empfehlungen haben Sie für unsere Auf-1-Zuseher?
Na, schauen Sie einmal. Die Rezession am 2008, Finanzkrise, ist es Gold um 25% gefallen, 20-25%. Bei Covid ist es gefallen. Jedes Mal ist es stärker hervorgegangen als jemals zuvor. Das wird auch diesmal der Fall sein. Wer sich natürlich ein Gold kauft, weil er glaubt, jeden Montag, Mittwoch und Freitag steigt es und der Chart geht nur in eine Richtung, weil er zu verwöhnt ist von den letzten 18 Monaten, der wird sich ein bisschen schneiden, weil wir kriegen natürlich eine Volatilität ein. Wer das Gold aber hat als Versicherung gegen monetären Unsinn oder gegen die geopolitischen Eskalationen und staatliche Übergriffigkeit und Staaten, das darf man ja nicht vergessen, müssen wir Gold kaufen, weil Gold kannst du nicht sanktionieren. Die Amerikaner können nicht iranisches Gold einfrieren und dadurch wird die Nachfrage immer hoch sein. Und wer in diese Richtung denkt und nicht an den schnöden Wochenprofit denkt, der ist sicher hervorragend damit beraten, das Gold und Silber zu behalten, denn die echten Probleme wie hohe Verschuldungen, fragile Lieferketten, Energiepreise, politisierte Märkte, die haben wir ja nicht gelöst und die wird auch dieser Konflikt hier im Mittleren Osten nicht lösen. Deshalb bleiben Sie dabei, halten Sie ein bisschen die Po-Backen zusammen durch und es wird wieder fröhliche Zeiten für Gold- und Silberbesitzer geben.
Da bekommt der Begriff, es ist nicht alles Gold, was glänzt, quasi auch eine ganz neue Bedeutung. Ja. Live aus Dubai, Thomas Bachheimer, vielen herzlichen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch und welche Auswirkungen der Irankrieg auf die Weltwirtschaft hat, das haben Sie jetzt ausführlich hören können vom Experten. Ja, ich bedanke mich recht herzlich und hoffe, dass wir uns bald auch unter der Sonne Dubais mal wiedersehen.
Ich freue mich darauf und danke für die Einladung noch einmal.
Gerne.